Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute am 4. Advent aus dem Alten Testament, im 1. Buch Mose, Kapitel 18, ab Vers 1. Und der Herr erschien dem Abraham im Hain Mamre, während Abraham an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als Abraham seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge drei Maß feines Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu Abraham, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen, im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so. Du hast gelacht. Amen. Soweit, liebe Gemeinde, diese ja, wundervolle und eigenartige Geschichte. Kommt noch was, liebe Gemeinde? Kommt noch was im Leben? Und wenn ja, was? Das ist ja schon eine Frage, die einen beschäftigen kann und im Extremfall vielleicht sogar auch aus der Spur werfen kann. Kommt da noch was? Ich vermute einmal, es ist vielleicht weniger die Frage der Jüngeren unter uns. Aber die Frage der Älteren vielleicht durchaus. Da kann es wirklich einmal passieren, dass einer innehält, sich unterbrechen lässt, Bilanz zieht und merkt, die wichtigen Herausforderungen meines Lebens habe ich eigentlich alle schon bestanden. So wie es jetzt ist, so wird es nach menschlichem Ermessen auch vollends bleiben. Es wird sich nicht mehr viel verändern. In meiner Beziehung nicht, in der ich vielleicht lebe. Ja, das wünsche ich jedem, dass das so bleibt. Aber auch bei denen, die in keiner Beziehung leben, auch die werden vielleicht sich sagen, es wird sich wohl nach menschlichem Ermessen nicht mehr viel ändern. Oder auch bei denen, die nicht mehr in einer Beziehung leben, weil vielleicht ihr Partner, ihre Partnerin schon gestorben ist. Auch bei ihnen wird es so sein, dass sich mutmaßlich wohl nicht mehr viel ändern wird. Familien werden vielleicht für sich sagen, Eltern, die Familienplanung schon abgeschlossen, die Kinder gehen ihren Weg, das ist ja auch gut so. Ich werde vielleicht sagen, im Beruf habe ich meinen Platz eigentlich auch schon gefunden oder ich bin schon in Rente. Das Leben ist eingerichtet, vieles ist eingefahren, da kommt nichts Neues mehr, eigentlich habe ich keine großen Erwartungen mehr. Kommt noch was? Man spricht davon der sogenannten Midlife Crisis, da fühlen sich jetzt vielleicht Menschen wie ich angesprochen, wo genau diese Fragen ja auch eine Rolle spielen. Was kommt da eigentlich jetzt, nachdem vieles schon geordnet und gerichtet ist? Und ich denke, jemand mit 75 oder mit 80, für den ist diese Frage vielleicht auch ganz wichtig. In dieser verbleibenden Zeit, die ich noch habe, kommt da noch was? Zwei Menschen in unserer Geschichte, ein alt gewordenes Ehepaar, Abraham und Sarah. Wenn die beiden sich die Frage stellen würden, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, kommt noch was, wäre die realistische Antwort für die beiden nein. Es kommt da eigentlich nicht mehr so viel. Es sind rüstige Senioren, sie sind reich geworden, haben ihr Leben gelebt, haben sich mit den Umständen ihres Lebens längst abgefunden. Nein, nach menschlichem Ermessen kommt da nichts mehr. Gewiss, sie haben ein großes Lebensthema, Kinder, Familie. Dieses Lebensthema wird sich nach menschlichem Ermessen für die beiden nicht mehr erfüllen. Die Sehnsucht nach einem eigenen Kind, sie wird nach menschlichem Ermessen bei den beiden ungestillt und unerfüllt bleiben. Und wir spüren, dass dieser unerfüllte Wunsch wie eine schwere Last auf dem Leben dieses Ehepaares liegt. Ich glaube, so richtig verstehen können das nur die Paare, denen es selbst so ergeht oder so ergangen ist. Ein Kind hätte für Abraham und Sarah Zukunft bedeutet. Es hätte neue Lebensmittel bedeutet, neue Aufgabe. Vor allem aber auch Fortlauf der Verheißung Gottes. Übergabe der Verheißung Gottes an die nächste Generation. Neues Vertrauen, neuer Glaube, neue Zukunft für das, was aus dieser Verheißung Gottes werden sollte. Aber das alles ist jetzt unrealistisch, weil die beiden zu alt sind, biologisch gesehen zumindest, und deshalb sind die beiden ohne Erwartung. Was ist die Aufgabe dieser beiden? Klar, die Aufgabe ist, sich letztlich doch mit diesen Verhältnissen zu arrangieren, mit dem, wie es hier heute und jetzt ist. Es wäre doch naheliegend für die beiden auch, zu sagen und zu erkennen, wir leben eigentlich jetzt weniger im Jetzt und schon gar nicht im Morgen, sondern vielmehr im Gestern. Wir zehren von unseren Erinnerungen, sind eigentlich eher rückwärts gewandt und haben keine Erwartungen an die Zukunft. Schauen wir in die Geschichte. Interessant, das, was wir mutmaßen, stellen wir bei den beiden in unterschiedlicher Art und Weise fest. Das Verhalten der beiden ist nicht identisch. Wir haben zunächst gehört von Sarah. Sarah ist drinnen im Zelt. Drinnen. Nun gut, es ist Mittagszeit. Im Orient enorm heiß, viel zu heiß. Und trotzdem merkwürdig, Abraham ist draußen vor dem Zelt. Das steht da einfach da, dass er draußen ist, was wie gesagt sehr ungewöhnlich ist. Man mag sich fragen, was macht Abraham eigentlich draußen vor dem Zelt in der Mittagshitze? Da passiert nach menschlichem Ermessen um diese Uhrzeit überhaupt nichts. Vernünftige Menschen, die sich an den Realitäten orientieren, sind um diese Zeit drinnen im Zelt, im geschützten Zelt. Haben die Standorte der beiden Protagonisten dieser Geschichte vielleicht eine tiefere Bedeutung? Sarah ist drinnen im Zelt. Steht das vielleicht dafür, dass Sarah ein vernünftiger Mensch ist, dass Sarah sich an den Realitäten orientiert, dass Sarah sagt, ich lebe in einer vertrauten Welt, in der alles eingerichtet ist, in der ich auch alles unter Kontrolle habe. Hier drinnen ist das Leben sicher, hier drinnen weiß ich, was gut und böse, was schwarz und weiß ist, hier drinnen ist das Leben überschaubar. Hier muss ich mit keinen möglicherweise auch anstrengenden Überraschungen rechnen. Ich möchte, liebe Gemeinde, ein Plädoyer, eine Verteidigungsrede für Sarah und ihre Haltung einlegen. Ich würde es möglicherweise, wenn Sarah zumindest Seelsorge käme, ihr genauso raten. Ich würde zu Sarah sagen, Sarah, arrangiere dich mit den Realitäten. Mach das Beste draus. Du musst vielleicht auch lernen, mit der großen, unerfüllten Sehnsucht deines Lebens zu leben. Sieh das Gute an dieser vertrauten Welt drinnen im Zelt. Du hast, was du brauchst. Ich übertrage jetzt eine Wohnung, eine Familie für uns, Freunde, eine ordentliche Gemeinde, einen guten Job. Erwartungen gut, vielleicht keine mehr, aber so ist es eben. Das ist jedenfalls die Welt der Sarah. Blicken wir auf Abraham. Abraham sitzt draußen vor dem Zelt, wie gesagt in der Mittagshitze. Eigentlich Zeit für einen Mittagsschlaf, wie ich finde, für einen rüstigen Senior wie den Abraham. Aber Abraham schläft nicht. Er ist scheinbar unruhig. Er schaut in die Ferne. Ihn hält es nicht drinnen im Zelt in dieser erwartungslosen Welt. Abraham hat das Träumen noch nicht aufgegeben und Abraham spürt, ich verpasse etwas, wenn ich mich mit dieser kleinen Welt drinnen im Zelt zufrieden gebe. Abraham ist erwartungsvoll und trotzdem, liebe Gemeinde, in diesem Augenblick ja auch völlig ruhig gestellt. Denn es ist Mitte des Tages. Die Sonne steht am höchsten. Es ist die Zeit des Nichtstun. Es ist die Zeit der Stille. Es ist die Zeit, in der Arbeit und Aktivität ruhen. Auch Abraham ruht gerade, wie er da unter seinem Baum sitzt. Es ist die Zeit, in der Mensch alles aus den Händen legt. Und trotzdem andererseits ist Abraham in der Geschichte erwartungsvoll, offen für die Zukunft, zugleich aber selbst inaktiv und ruhig gestellt. Und genau in dieser Situation, liebe Gemeinde, und vielleicht ist das gar kein Zufall, genau in dieser Situation geschieht etwas, was das Leben des Abraham und der Sarah nochmals eine völlig veränderte Perspektive verleiht. Gott offenbart sich. Gott selbst kommt in seine kleine Welt. Deshalb auch zu Recht ein Adventstext. Gott offenbart sich, aber der Reihe nach. Was geschieht? Abraham sieht diese drei Punkte am Horizont. Drei Wanderer, sie kommen näher. Abraham reckt sich. Das finde ich schön, dass das hier gesagt wird. Er ist also auf das ausgerichtet, was ihm da entgegenkommt. Es ist geheimnisvoll. Wer kommt da eigentlich? Die Geschichte lässt das auch ein wenig im Unklaren. Abraham weiß jedenfalls noch nicht, welch besonderer Besuch sich da bei ihm einstellt. Aber wir halten noch einmal fest, es kommt zur Gottesbegegnung, als Abraham draußen ist vor dem Zelt, offen für Neues, aber, ich sagte es schon, selbst leere Hände hat und inaktiv ist. Es ist nicht Abraham, der durch sein Verhalten, durch seine Frömmigkeit, durch irgendwelche guten Werke oder sonst irgendetwas diesen göttlichen Besuch in irgendeiner Art und Weise herbeizwingt. Was passiert in dieser Geschichte? Die Männer kommen bei ihm an und Abraham bietet diesen Männern seine Gastfreundschaft an. Er weiß noch nicht, wer es ist. Und er trug auf, heißt es in der Geschichte. Das heißt, Abraham fährt jetzt so ziemlich alles auf, was der Kühlschrank und die Speisekammer zu bieten haben. Ein Festessen. Da wird nicht gespart. Offensichtlich hatte Abraham keine Angst, zu kurz zu kommen, wenn er in dieser Art und Weise freigebig ist. Und die Gäste lassen es sich entsprechend schmecken. Ein solches orientalisches Festmahl, das dauert Stunden. Für Abraham sind es immer noch nur in Anführungszeichen Fremde. Wir staunen also und lernen, welch hohe Achtung der Fremde im Alten Testament genießt. Und das Alte Testament weiß sehr wohl, was diese Geschichte ja am Ende auch bestätigt, dass der Fremde eben nicht nur nimmt, wenn man ihm gegenüber offenherzig ist, sondern dass er dann im Gegenzug auch gibt. Man hat auch etwas davon. Und Abraham weiß das offensichtlich auch. Es ist für ihn selbstverständlich, die Fremden zu Tisch zu bitten und sie zu versorgen. Er lebt in der Gewissheit, dass er über diese Bereitschaft zu geben selbst nicht zu kurz kommen wird. Handelt es sich um Gott oder um Gottes Botschafter? Es bleibt alles geheimnisvoll. Wir halten fest, Gott ist einfach da. Er ist gekommen, ganz unverhofft. Und ich glaube, dass das zunächst auch ein erstes Anliegen, liebe Gemeinde, dieser Geschichte ist. Ein adventliches Anliegen. Ganz überraschend kann Gott in mein Leben eintreten und manchmal auch ganz unspektakulär und alltäglich. Und manchmal zunächst auch noch im Verborgenen, wo ich es vielleicht noch gar nicht gleich und sofort erkenne. Es muss nicht immer mit einem großen religiösen Gefühl verbunden sein, wenn Gott sich in meinem Leben einstellt. Er verbirgt sich gerne auch im Unscheinbaren, an Weihnachten sogar in einem kleinen Kind. Obwohl Abraham die Gäste nicht erkennt, heißt das, sie willkommen, erweist ihnen die Ehre und bewirtet sie überschwänglich. Er erlebt, wer seine Türe öffnet, für Überraschungsgäste kann gelegentlich auch Wunder erleben. Auf einmal nimmt Gott an seinem Tisch Platz und bringt, wie die Gäste in dieser Geschichte, erstaunliche Geschenke mit. Wo ist Sarah? Fragen die Gäste unvermittelt. Die Besucher kennen sie beim Namen. Sie ist nicht da. Sie fehlt in dieser besonderen Szenerie. Das ist, liebe Gemeinde, irgendwie auch tragisch. Da kommt Gott bis vor ihr Zelt, hat etwas Großes mit ihr vor und sie kriegt es zunächst gar nicht so richtig mit, weil es nicht mehr in ihren Lebensentwurf passt. Sie ist drinnen, mit allem, wofür das steht. Ich sagte es vorher schon, nicht draußen bei Abraham. Sie hat sich innerlich eingerichtet, mit ihrem Zustand hat sich innerlich mit den Gegebenheiten ihres Lebens abgefunden. Sie lebt visionslos und erwartungslos im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber liebe Gemeinde, was ja auch sonst? Ich habe so viel Verständnis für Sarah und ich vermute wahrscheinlich, in dieser Geschichte säße ich neben ihr drinnen im Zelt. Und trotzdem geht diese Sternstunde beinahe an ihr vorüber. Wie gut, liebe Gemeinde, wie gut, dass die himmlischen Besucher auch Sarah nicht vergessen. Dass die himmlischen Besucher auch die nicht vergessen, die erwartungslos sich mit ihrem Leben abgefunden haben und drinnen sitzen. Sie fragen nach Sarah. Sie kennen sie sogar beim Namen. Gott sei Dank. Wo bist du, Sarah? Wo bist du, Hartmut? Gerade jetzt im Advent, wo bist du? Und mit dieser Frage sagt ja Gott selbst, ich kenne und sehe dich in deiner Welt, mit dem, was diese Welt ausmacht. Ich vergesse dich nicht, auch wenn du vielleicht dich erwartungslos mit den Menschenmöglichen längst abgefunden hast. Ich kenne dich bei deinem Namen, auch zu dir komme ich, zu deinen unerfüllten Sehnsüchten, mit den Ungewissheiten deines Lebens, mit allen Zweifeln darüber, dass meine Verheißungen scheinbar so lange auf sich warten lassen. Auch zu dir komme ich mit all den diffusen Ängsten, die zum Beispiel auch eine Pandemie auslösen können. Und so sagt Gott Sarah und mir und ihnen, ich kann Verhältnisse ändern, weil mir nichts unmöglich ist. Und deshalb auch die Botschaft an Abraham und Sarah, ich will wieder zu euch kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah einen Sohn haben. Die Verheißung wird sich erfüllen, ich habe euch nicht vergessen, euer Vertrauen wird nicht enttäuscht werden, auch wenn es auf eine lange Bewährungsprobe gestellt wurde. Sarah lacht, wer will ihr das verübeln? Sarah lacht sich die Unmöglichkeit dieser Botschaft von der Seele. In ihrer Welt, der Macht der Fakten, hat diese Botschaft scheinbar keinen Platz. Liebe Gemeinde, ich sagte das schon vorher, ich sehe mich da sehr demütig eigentlich eher bei Sarah als bei Abraham, aber ich will von Abraham etwas lernen. Ich will lernen, wo Gott auftaucht, bleibt mein Leben nicht so, wie es vorher war. Selbst dann nicht, wenn dieses Leben, wie im Fall von Abraham und Sarah, schon weit fortgeschritten ist. Wo Gott auftaucht, ist noch Leben im Leben. Wo Gott auftaucht, gibt es noch Zukunft und Aussicht, dass etwas neu werden kann in meinem Leben. Wo Gott auftaucht, kann immer noch das Unerwartete und das Unverhoffte geschehen. Jedes Leben birgt eine Fülle von Möglichkeiten, die wir selbst vielleicht noch gar nicht erkannt haben, die Gott aber für uns doch freilegen möchte. Wo Gott auftaucht, kann sogar dann noch etwas ganz Neues geboren werden und entstehen, wo alles unfruchtbar zu sein scheint und erschöpft und ausgelebt. Und deshalb, liebe Gemeinde, möchte ich von Abraham lernen. Ich möchte erwartungsvoll bleiben, offen bleiben, gerade jetzt im Advent. Ich will mit der Zukunft rechnen, ohne die Vergangenheit zu glorifizieren. Abraham sagt mir durch diese Geschichte, bleibe offen für den durch die Welt wandernden Gott. Denn er will sich als Gast an meinem Tisch niedersetzen. Und dann kann es sein, dass er ungeahnte Zukunftsmöglichkeiten als Gastgeschenke hinterlässt. An Weihnachten sogar sich selbst. Amen.